Ein Ausleger hat mal über die Geschichte, die wir jetzt miteinander anschauen, gesagt, es ist eine der schönsten Glaubensgeschichten im Neuen Testament. Und diese Geschichte endet damit, dass Jesus zu einer Person sagt, dein Glaube ist groß. Deswegen das Thema groß glauben. Dein Glaube ist groß. Ich habe mal nachgeschaut, das ist das einzige Mal, dass Jesus das zu einer Person sagt. An manchen Stellen sagt er zu jemandem oder heißt es über ihn, ja, er sah ihren Glauben und tat daraufhin etwas Bestimmtes. Aber dass er das mal so direkt zu einer Person gesagt hat, ist hier so das Einzige. Wie ist das? Kennt ihr Menschen, wo ihr sagt, auch auf die trifft das zu? Die glauben wirklich groß. So Menschen aus eurem Umfeld, vielleicht aus der Gemeinde, vielleicht aus Büchern, aus der Vergangenheit, wo man Biografien gelesen hat. Kennt ihr solche Menschen, die ihr so damit beschreiben würdet? Oh, da habe ich den Eindruck, die haben wirklich groß geglaubt. Es wäre interessant, wenn man sich da mal darüber austauscht. Das mal so ein bisschen, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit fürs Kirchcafé, da mal hinterher zu sagen, du da, das, der geht mir durch den Kopf dabei und das hat ihn ausgemacht. Aber habt ihr auch eine Vorstellung, zu wem Jesus das hier eigentlich sagt? Dein Glaube ist groß. Er sagt es zu einer Frau. Und er sagt es zu einer Frau, die keine Jüdin war. Das heißt eine Heidin. Eine Frau, die wahrscheinlich aus einem sehr okkulten Umfeld kam. Okkult heißt ja, sich mit der Gegenseite Gottes einlassen, auf vielfältige Art und Weise. Zu dieser Frau sagt er das, Großglauben. Deswegen wollen wir mal miteinander nachschauen, was heißt denn das eigentlich oder wie sieht das in dieser Geschichte aus? Ich muss da... Wir lesen diese Geschichte in Matthäus 15. Sie beginnt, danach verließ Jesus diese Gegend, damit ist gemeint die Gegend um den See Genezareth, und wanderte bis in die Gegend der Städte Tyrus und Sidon. Das war heidnisches Ausland. Etwa 2 Tage wandern. Dort begegnete ihm eine nichtjüdische Frau, die ihn anflehte, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem bösen Geist furchtbar gequält. Da sehen wir als erstes, hat Großglauben etwas mit Jesus zu tun, Jesus als Retter und als Herr. Das ist das Erste, was uns auffällt. Aber es beginnt ja im Grunde genommen mit einer Auszeit. Jesus verlässt Israel. Er hat eine Ferienwohnung im heidnischen Ausland gebucht. Für Juden war das sehr ungewöhnlich. Das machte man nicht. Höchstens Juden, die dort in dieser Gegend aufgewachsen waren und dort lebten. Die waren unter dieser Bevölkerung, aber ein Jude ging da nicht hin. Was wollte Jesus da? Wollte er jetzt endlich die Heidenmission starten, weil es in Israel irgendwie keinen Erfolg gab? Markus hat eine Parallelstelle, berichtet auch davon, er zeigt uns etwas näher. Er sagt, Jesus wollte unerkannt bleiben. Ist ihm das gelungen? Offensichtlich nicht. Die Situation in Israel hatte sich zugespitzt. Ich sagte ja, Jesus war am See Genezareth gewesen und dort besuchte ihn eine Abordnung aus Jerusalem. Heute würden wir sagen, das war ein Untersuchungsausschuss. Ja, mit Pharisäern bestückt, die oberste theologische Elite suchte ihn auf und wollte ihn zur Rede stellen, weil bekannt geworden war, dass er sich nicht an das mündlich überlieferte Gesetz der Pharisäer hielt. Da ging es an dieser Stelle speziell um die innere Reinheit und der Vorwurf war, warum waschen sich deine Jünger nicht die Hände vor dem Essen? Wir würden sagen, das ist eine hochgeistliche und tieftheologische Frage. Aber damals war es das wirklich für die, weil sie gesagt haben, das hat ja was mit Verunreinigung zu tun. Und in dieser Auseinandersetzung deckt Jesus aber ihre Motive und ihr Herz auf und er bezeichnet sie als Blinde. Könnt ihr euch das vorstellen? Da steht der 32-Jährige, da kommt diese hochwürdige Abordnung aus Jerusalem, 50, 60, 70, mit langen Bärten, theologischem Wissen, das die Schultern stapelte, und dann sagt er zu ihnen, ihr seid Blinde. Die Jünger kriegten Muffensausen. Die haben ihm zu Jesus gesagt, hast du eigentlich gemerkt, dass du die verärgert hast? Ja, aber nur ein bisschen. Das war eine echte Nummer. Und dann hat Jesus aber irgendwann sich ihrem Einfluss entzogen. Vielleicht ist er sogar an dieser Stelle einer Verhaftung entgangen. Und das ist so ein Hinweis. Manchmal muss man sich auch entziehen. Man muss nicht jeden Kampf immer sich aufreiben lassen. Manchmal muss man sich entziehen, um neue Kraft zu tanken. Aber, so richtig haben wir ja gehört, hat das nicht funktioniert. Denn er wird gestört. Da kommt eine verzweifelte Frau. Sie schreit von Weitem hinterher. Ist euch das schon mal begegnet auf der Straße, dass eine Frau hinter euch hergeschrien hat, so richtig laut? Ist nicht angenehm. Vermute ich. Sie brüllt da hinter ihm her, sie hat ein Riesenproblem. Ihre Tochter ist von einem Dämon fremdbestimmt und dieser Dämon packt immer wieder ihr Leben und zerstört es. Es geht also hier gegen unsichtbare Mächte. Es geht nicht um etwas Menschliches, sondern wirklich gegen unsichtbare Mächte. Und offensichtlich eine Frau, die aus einem Umfeld kam, wo Zauberei an der Tagesordnung war, okkulte Praktiken und gemerkt hat, all die können nichts ausrichten, weil die dieselbe Quelle haben wie der Dämon. Jesus hat mal gesagt, es wäre ja völlig Banane, wenn der Teufel einen Dämon austreiben würde. Der freut sich ja, wenn das passiert. Uns ist es fremd. Dämonen, das kennt man irgendwie aus welchen Horrorfilmen und sonstigen Geschichten. Aber was hat das mit der Wirklichkeit heute zu tun? Aber wir vergessen, dass Jesus seine Jünger mehrmals aufgefordert hat und gesagt hat, geht hin und treibt unter anderem heilt Kranke, treibt Dämonen aus. Und er hat gesagt, das wird seinen Jüngern, also seinen Jüngern und den Jüngern danach und den Jüngern danach und den Halfaraner-Jüngern folgen. Das ist eine Folge, ein Kennzeichen, Dämonen auszutreiben. Aber uns ist es total fremd. Ihr wisst, dass ich einen brasilianischen Schwiegersohn habe. Als der zum Glauben gekommen ist, das war ja Wunder über Wunder, auch aus einer absoluten kriminellen Karriere heraus. Und er sagt, und dann ist es so, wenn du in Brasilien Christ wirst, dann wirst du im Grunde genommen gleich von den älteren Christen mit an die Hand genommen und du lernst, wie man Dämonen austreibt, weil das dort an der Tagesordnung ist. Viele Menschen, die wirklich besessen sind, ja, und fürchterliches erleben. Und er sagt, deswegen ist das für brasilianische Christen, die das von Anfang an lernen, die stehen da nicht plötzlich da und huch, und was mache ich denn jetzt und gar keine Panik, ja, sondern das ist für sie ein normales, ich sage mal normales geistliches Handeln, was da geschieht. Corrie ten Boom ist manchen von euch ein Begriff, eine holländische oder niederländische Christin, die in der Nazi-Zeit mit ihrer Familie haben die Juden versteckt. Und sie ist ja und sie haben auch Gottesdienste gefeiert, obwohl Ausgangssperre war und was weiß ich. Und diese Corrie ten Boom landete dann im KZ mit ihrer Schwester auch. Ihr Vater ist auch umgekommen. Corrie ten Boom hat nach dieser Zeit ein Missionswerk gegründet und war in der ganzen Welt unterwegs. Hat ein Buch geschrieben, Besiegte Feinde. Und sie sagt, sie hatte auf der ganzen Welt in der Begegnung mit Menschen, mit Dämonen zu tun. Und dann wird von ihr berichtet, wie sie einmal in Deutschland einen berühmten Theologieprofessor fragte: Lehren Sie eigentlich Ihre Studenten das Auswerfen der Dämonen? Schwerlich, so lautete die Antwort, ich kann es ja selbst nicht. Und dann antwortete sie, aber sie wagen es, ihre Studenten in die Gemeinden zu schicken, die so von Finsternismächten erfüllt sind? Denken Sie vielleicht, das, was die bei Ihnen gelernt haben über die Quellenscheidung, also ob nun das erste Buch Mose von einem geschrieben ist oder verschiedene Quellen sind, die da zusammengeführt werden, denken Sie, dass das Ihnen hilft, wenn Sie mit den Dämonen zu kämpfen haben, die in so viele Menschen unserer Tage eingedrungen sind? Finde ich sehr herausfordernd, wenn man einen Theologieprofessor sowas fragt. Aber das macht nochmal deutlich, es geht hier um andere Mächte. Es geht hier um andere Vollmacht. Es geht nicht um Gedankenspiele. Und das war die Realität dieser Frau, die erlebte, was da mit ihrer Tochter passierte. Und deswegen ruft sie Jesus an als Messias. Herr, du Sohn Davids, erbarme dich. Und das ist das Faszinierende bei dieser Frau. Das, was ihm die Pharisäer in Israel verweigerten. Die haben gesagt, du bist nicht der von Gott gekommene Retter. Nie und nimmer. Und diese Frau ehrt ihn damit. Für die Frau war das klar. Und diese Frau war die letzte, von der man so etwas hätte erwarten können. Aber sie sagt, du bist der Retter, der von Gott kommt. Und dann ist doch selbstverständlich, dass du stärker bist als die Dämonen. Ist doch logisch, wenn du direkt von Gott kommst. Woher wusste die Frau das? Vielleicht hatte sich's rumgesprochen von Israel. Komm so ruhig rein. Vielleicht hatte sich das rumgesprochen von Israel. Ja? Es heißt mal in den Evangelien, dass auch Juden aus Tyrus und Sidon bei Jesus waren. Also die haben das irgendwie mitgebracht, was da in Israel passiert. Und welche Wunder da auch passieren durch Jesus. Und dann hat die Frau mit ihrem schlichten Glauben das einfach ernst genommen. Stellt euch das mal vor, die hat es einfach für bare Münze genommen, dass der das kann. Vielleicht hat Gott ihr dazu auch noch eine besondere Erkenntnis geschenkt. Aber wisst ihr noch, was die Pharisäer immer gesagt haben bei den Wundern? Die haben ja etliche Wunder miterlebt oder dann Leute getroffen, die das erlebt haben. Und was haben sie immer zu Jesus gesagt? Ja, das reicht noch nicht. Hast du noch einen Beweis? Noch ein Beweis und noch ein Beweis, dass du wirklich der Messias bist. Ich glaube, manchmal steht uns unser theologisches Wissen sehr im Weg. Dass manchmal theologisches Wissen mit Glauben verwechselt wird. Und dass wir ja auf theologisches Wissen so stolz sein können, was wir da alles gelernt haben und uns eingeprägt haben. Und manchmal kann es dem einfachen, schlichten Glauben im Wege stehen und wird sogar damit verwechselt. Diese Frau ist total demütig. Sie sagt, erbarme dich meiner. Auf Wiedersehen. Die linke Tür. Warten Sie. Ja. Ja. Ja, so war das bei Jesus auch. Da kamen plötzlich welche dazu, da gingen wieder welche. Ja, also das war ja irgendwie bei ihm auch ein bisschen normal. Also die Frau ist so demütig, erbarme dich meiner, aber das ist ein Unterschied zu minderwertig. Ich erlebe immer manchmal Christen, die sich minderwertig fühlen, weil sie noch nicht so viel wissen. Glaubt ihr, dass Jesus die als minderwertig einstufen würde? Der würde vielleicht manchmal zu denen sagen, oh, dein Glaube ist groß. So, wie schlicht du das auch wirklich nimmst. Großglauben heißt Jesus alles zutrauen. Deswegen hat Jesus so oft vom kindlichen Glauben gesprochen. Jesus als Retter. Und es ist wirklich ein Unterschied, ob ich ihm theoretisch etwas zutraue oder ob ich mich auf ihn verlasse. Glaubt ihr, dass das ein Unterschied ist? Wir können alle theoretisch gut glauben Und theoretisch glauben wir, vertrauen wir ihm oder trauen wir ihm eine Menge zu. Aber wie ist das in den konkreten Situationen im Alltag? Verlassen wir uns dann darauf? Ja, aber es ist ja spannend. Was wird denn jetzt? Ja, also die Frau kommt da, Jesus will eigentlich eine Auszeit haben, wird schon wieder gestört. Und dann gucken wir mal, wie Jesus reagiert. Und dann heißt es, aber Jesus beachtete sie nicht. Seine Jünger drängten ihn, schick sie doch weg, sie schreit sonst dauernd hinter uns her. Das ist auch eine nette Reaktion der Jünger, ne? Also, die erste Antwort von Jesus auf die Bitte heißt, nein. Und zwar ohne Worte. Er schweigt einfach. Er tut so, als ob er die Frau gar nicht sieht und hört. Die ist irgendwie Luft. Jetzt versetzt euch mal in diese Frau hinein. Die ist da gekommen. Und dann sagt er nichts. Tut, als ob sie gar nicht da wäre. Ist das der Jesus, den wir kennen? Ist das der Jesus, von dem wir immer sagen, der sagt, ich bin für dich da? Ist das der Jesus, zu dem wir andere Menschen gern einladen und sagen, den musst du kennenlernen, wenn du ein Problem hast, gehst du hin, der sagt nichts. Super. Selbst die Jünger sind irritiert. Jesus, mach irgendwas, sonst gibt es hier einen Auflauf. Die Lady könnte noch mehr Stress machen. Ihr merkt, da ist Druck da. Da ist richtig Druck da. Also antwortet Jesus. Da sagte er zu der Frau, ich habe den Auftrag, nur denen zu helfen, die zum Volk Israel gehören. Ja, ist auch eine nette Antwort. Also die zweite Antwort von Jesus heißt, genau, nein, mit der Begründung nicht zuständig. Habt ihr das schon mal irgendwo bei einem Anruf oder bei Behörden gehört? Kann ich nichts machen, bin nicht zuständig. Dann müsst ihr mal da anrufen oder in die Abteilung oder was weiß ich. Ist auch nicht so erbauend. Das Interessante ist, Jesus begründet das Ganze geistlich. Er sagt, ich habe hier keinen Auftrag. Da würde ich doch denken, Jesus, braucht man dafür einen Auftrag? Du bist ja päpstlicher als der Papst. Jetzt drück doch mal ein Auge zu und mach mal eine Ausnahme. Das wäre ich wahrscheinlich. Aber da merken wir, in was für einer Gemeinschaft und Verbindung Jesus mit dem Vater gelebt hat. Jesus hat ja mal gesagt, ich tue nichts aus mir heraus, sondern alles, was ich tue, das sehe ich den Vater tun. Und was anderes mache ich nicht. Also so eine enge Verbindung. Und der Vater hatte Israel im Blick. In der Heilsgeschichte war das noch der Zeitpunkt, wo es noch die klare Trennung von allen anderen Völkern und Israel als dem Volk Gottes gab. Und er sagt, da ist mein Auftrag. Und sein Gehorsam geht sogar über Mitleid und Herzensgüte hinaus. Ich glaube, das ist Jesus unheimlich schwer gefallen. Wenn es an anderer Stelle war, er war ein Mensch voller Erbarmen. Und hier muss er sagen, nein, ich bin nicht zuständig. Und ich glaube, das ist ja generell in unserem Leben eine ganz große Herausforderung, zu warten. Ja? Wir haben doch alle irgendwie die Tendenz, selber schnell drauf loszumachen. Und vielleicht aus dem Gefühl heraus und sagen, hey, das ist aber jetzt wirklich oberste Priorität, das muss man jetzt machen. Manchmal, wenn man zu schnell drauf losmacht, verhindert man, dass etwas reif wird. Oder es bleibt dadurch etwas unklar. Aber diese Tendenz haben wir alle. Aber Jesus sagt, ich bin dem Vater gehorsam. Die Frau hat es mitbekommen natürlich, zweimal Nein gehört. Was machst du, wenn du zweimal, Silas, wenn du zweimal zu deinem Vater gehst und sagst, ich hätte gern da das und das, und er sagt sehr deutlich Nein. Dann bist du ein Mustersohn und sagst, okay. Oder? Es gibt auch andere. Aber die Frau hätte jetzt sagen können, also jetzt ist wirklich, was soll noch? Und dann heißt es weiter, sie kam aber noch näher. Das klingt ja wie eine Drohung. Sie warf sich vor ihm nieder und bettelte, Herr, hilf mir. Also sie hat zweimal Nein gehört und dann rückt sie Jesus noch mehr auf die Pelle. Und das klingt fast nach der Geschichte mit Bartimäus, ja, wo der ja auch gesund werden wollte. Und die Leute kamen, als er gerufen hat, Jesus, Bartimäus, Ruhe, halt die Klappe. Und Bartimäus, Jesus! So klingt das hier, diese Frau. Sie will direkt mit Jesus sprechen. Direkt Jesus, jetzt hier. Kennt ihr das auch, dass manchmal Menschen kommen und sagen, kannst du mal für mich beten? Aber nicht praktisch, ich habe eine Not, sondern kannst du an meiner Stelle beten, weil ich glaube, dein Gebet hat eine größere Wirkung als meins. Weil du bist geistlicher als ich. Das begegnet mir schon manchmal. Und wo ich denke, nein, wenn du zu Jesus gehörst, wenn er dein Retter ist und dein Herr, dann heißt es im Neuen Testament, wir haben freien Zugang zum Thron der Gnade. Du brauchst nicht noch bei dem anklopfen und zu dem gehen und der noch ein gutes Wort einlegen. Nein, freien Zugang zum Thron der Gnade, zu Jesus direkt. Und das sollten wir uns ganz tief im Herzen merken und wissen, jawohl, der hört da. Da gibt es nicht so eine Tür, die automatisch zugeht. Freien Zugang zum Thron der Gnade. Spätestens jetzt passiert die dritte Antwort. Die Frau ist also ganz nah, wirft sich nieder, bettelt und Jesus sagt, es ist nicht richtig, wenn man den Kindern das Brot wegnimmt und es den Hunden vorwirft. Also die dritte Antwort. Alle, die das jetzt vermutet haben, sind richtig. Nein, du hast kein Recht dazu. Das ist die Begründung. Kein Recht. Kinder sind wichtiger als Hündchen. Hier steht das Kosewort Hündchen. Es geht also nicht um Straßenköter, sondern es geht so um verniedlichte Hündchen zu Hause und so. Und Jesus sagt, die Kinder sind geistlich Israel und die Hündchen sind alle Nicht-Israeliten, die Heiden. Gott hat eine Grenze festgelegt für sein Volk und die steht. Aber diese Antwort, die dritte, spätestens diese Antwort hat natürlich das Potenzial der Beleidigung, oder? Wenn die Frau ein Mann gewesen wäre, und das gehört hätte. Wie viele Männer hätten dann gesagt, weißt du was? Und wären gegangen. Aber diese Frau lässt sich einfach nicht abbringen. Sie hört dreimal Nein. Nein, nein, nein. Und dann sagt sie doch zu Jesus, das stimmt, entgegnete die Frau, aber die kleinen Hunde dürfen doch die Krümel fressen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Die lässt sich nicht abbringen. Die sagt sogar, ja, Herr, du hast recht. Ich habe keinerlei Anspruch darauf. Ich habe kein Recht, dass ich einklagen kann. Überhaupt nichts. Die einzige Chance, die ich habe, dass du barmherzig bist. Mir und meiner Tochter gegenüber. Und dann öffnet sie so diese Möglichkeit, Herr, es gibt doch noch eine Möglichkeit. Die Frau hat es wirklich erwartet, dass Jesus etwas tut. Auch nach dreimal Nein hat die noch erwartet, dass Jesus etwas tut. Und jetzt ist die Frage an dich und an mich, was erwartest du eigentlich, was Jesus in deinem Leben noch tut? Oder hört es mit 70 auf? Oder mit Mitte 20? Oder als Golden Ager? Erwartest du eigentlich, dass Jesus in deinem Leben noch irgendetwas tut? Hast du diese Hoffnung? Lebst du damit? Besonders wenn du irgendwie den Eindruck hast, bisher hörst du nur Nein. Erwartest du noch etwas? Diese Frau hat das Bild eines großzügigen Gottes. Was für ein Bild hast du von Gott? Ja, wenn sie sagt, Jesus, ja, ich verstehe, der Vater hat dich nach Israel gesandt. Dort sollst du missionarisch wirken. Aber da bleibt doch immer noch ein bisschen was übrig. Und das bisschen, Krümel, das reicht doch für mich. Wow, was hat die Frau für eine Erwartung und für ein Bild von einem großzügigen Gott. Und dann passiert Folgendes, das Ergebnis. Nein plus Nein plus Nein. Jetzt sind alle Mathematiker gefragt. Ergibt. Ah, wow. Ob das einem schulischen Stand hält, weiß ich jetzt nicht so. Ja. Aber in dieser Geschichte, nein und nein und nein, ergibt, dass Jesus zu ihr sagt, dein Glaube ist groß, was du erwartest, soll geschehen. Ja, dein Glaube ist groß, was du erwartest. Jesus ist beeindruckt, diese Frau ehrt ihn mehr als ganz Israel. Und dann kommt der Brosame, der Krümel. Und dieser Krümel ist nur ein Wort. Und der Dämon muss gehen. Und wir denken immer, ja, oh Dämon, das ist ja nun wirklich, wo wir menschlich völlig am Ende sind. Da muss man dreimal drumherum tanzen und da muss man sich eine Woche vorbereiten und was weiß ich, ja. Und Jesus sagt ein Wort. Und wisst ihr, das ist Macht. Ein Wort und er muss gehen. Das ist himmlische Macht. Das ist Vollmacht. Und Jesus will, dass wir Christen aus seiner Vollmacht leben. Und das ist Großglauben. Großglauben. Es gibt eine Sendung bei Bibel TV, ich weiß nicht, wer die von euch schon mal gesehen hat, die heißt Superfromm. Habt ihr schon mal gesehen, irgendjemand? Ja, da ist so ein jemand, der interviewt, der heißt Meierhöfer, ist ein irrer Typ, wenn man den mal sieht, den muss man sich einfach mal angucken. Und der interviewt immer Leute, die so aus ihrem Leben erzählen, was sie mit Gott erlebt haben. Und die Sendung heißt Super Fromm. Und das Erstaunliche ist, dass er oft Leute da hat, die aus ganz großen Schwierigkeiten, durch ganz große Täler gegangen sind, deren Glaube fast zerbrochen ist. Aber die dann berichten können von dem, was sie mit Jesus erlebt haben und wie Jesus ihnen geholfen hat. Und der Typ endet immer seine Sendung mit, bleiben Sie super fromm oder werden Sie es? Und das finde ich immer sehr ermutigend zum Schluss. Aber super fromm wird eben deutlich, heißt nicht ein Leben ohne Probleme. Ein Leben, das immer über den anderen schwebt. Überhaupt nicht. Sondern superfromm heißt ein Leben, wo man sich ganz an Jesus als den Retter und den Herrn hängt und wo man durchhält. Das heißt ja hier, das zeigt uns Jesus an dieser Geschichte des großen Glaubens. Durchhalten, trotz dreimal Nein, nicht erschüttern lassen, standhaft bleiben und weiterhin mit Gottes Eingreifen rechnen. Und deswegen lautet die schlichte, zusammengefasste Botschaft dieser Begegnung, die heißt, setz in deinem Leben alles auf Jesus und gib nicht auf. Halte durch. Setz in deinem Leben alles auf Jesus und gib nicht auf. Nein, halte durch. Amen.